meine sehr geehrten Damen und Herren, Erasmus von Rotterdam, der die Reihe der modernen Friedensrufer eröffnet, schrieb im Jahre 1517 in seinem Werk Querela Pacis, in der Klage des Friedens, ruft der Papst zum Kriege auf, so leistet man Gehorsam. Gebietet er Frieden, warum folgt man dann nicht ebenso? Ist die Gewalt des Papstes wahrhaftig heilig? So darf sie gewiss höchste Gültigkeit beanspruchen, so oft sie zu dem aufruft, was Christus in so einzigartiger Weise gelehrt hat. Er mahnte Christus sein Volk nicht zur Einmütigkeit, als er den Entschluss fasste, es Kirche zu nennen. Weltkirche und Weltfrieden sind in dieser Sicht an einen gemeinsamen Grund verwiesen, der uns verstehen lässt, dass in dieser Welt das eine ohne das andere nicht sein kann. Damit ist dann auch die Überzeugung und das Anliegen Johannes des 23. ausgesprochen, der in seinem Pontifikat sich nicht erst seit dem 11. April 1963, dem Erscheinungsdatum der Enzyklika, dem Weltfrieden verpflichtet wusste. Ich möchte, was die Lehrtätigkeit dieses Papstes angeht, hier nur auf den Friedensappell des Papstes vom 10. September 1961 hinweisen, in dem es heißt: Bedenkt, dass die katholische Kirche, die über den ganzen, heute leider unruhigen und geteilten Erdkreis verbreitet ist, sich in Bewegung befindet zu einer allgemeinen und weltweiten Versammlung, dem ökumenischen Konzil, das die wahre Brüderlichkeit der Völker anstrebt. Und da der Papst in der Enzyklika Mater et Magistra von einer doppelten Gabe spricht, die die Kirche an die Welt zu geben habe, die Gabe der sozialen Lehre und die Gabe der sozialen Tat, so wird man im Sinne des Papstes auch vom Konzil als von einer sozialen Tat reden dürfen, ohne damit den Lehrauftrag dieser Kirchenversammlung zu verkennen. Wir stehen damit, meine Damen und Herren, bei der Thematik der Enzyklika Pacem in Terris. So merkwürdig das zunächst auch angesichts der Tatsache erscheint, dass vom Konzil und von dessen Grundgesetz, dass nämlich erst in der Einheit die Wahrheit voll zur Darstellung kommt, an keiner Stelle der Enzyklika gehandelt wird. Auch von der Kirche ist, soweit ich sehe, in diesem Weltrundschreiben ausdrücklich kaum mehr als 4 oder 5 Mal die Rede. Sollte hierin, so kann man sich fragen, vielleicht ein Hinweis darauf vorliegen, dass die Enzyklika in ihrem Anspruch und in ihrer Argumentation zu wenig theologisch ausgerichtet ist? Zu dieser Standortfrage der Enzyklika darf ich Folgendes anmerken. Die Kirche kann selbstverständlich, wie das in unseren Tagen etwa Karl Barth exemplarisch versucht hat, sehr direkt, eben rein aus der Offenbarung, auf jene politischen Möglichkeiten aufmerksam machen, wie es bei Barth heißt, in deren Realisierung ein Gleichnis, eine Entsprechung, das Spiegelbild dessen sichtbar wird, was den Inhalt ihres Bekenntnisses und ihrer Botschaft bildet. Bei Barth liest sich das etwa so: Die Christengemeinde lebt von der Enthüllung des wahren Gottes und seiner Offenbarung, von ihm als dem Licht, das in Jesus Christus aufgeleuchtet ist. Die notwendige politische Entsprechung dieses Sachverhalts besteht darin, dass die Christengemeinde die abgesagte Gegnerin aller Geheimpolitik und Geheimdiplomatie ist. Was grundsätzlich geheim sein und bleiben wollte, das könnte auch in der politischen Sphäre nur das Unrecht sein. Ich sage, meine Damen und Herren, die Kirche und ihre Theologie können legitim so argumentieren. Aber es ist doch sehr die Frage, ob die Kirche, wenn es ihr um ihren Dienst an der Welt geht, notwendig so sprechen muss. Soll sie so sprechen, selbst wenn sie dabei in Kauf nehmen müsste, so unbekümmert missverständlich, wie hier etwa Karl Barth zu sein, der schließlich aus alledem, ich konnte das nur andeuten, folgert, was menschliches Recht sei, messe sich schlicht an dem konkreten Freiheitsrecht, das die Kirche für ihr Wort, sofern es das Wort Gottes ist, in Anspruch nehmen muss. Wie ich hoffe, meine Damen und Herren, habe ich jetzt selber keinem Missverstehen Vorschub geleistet. Barths Anliegen trifft sich insoweit durchaus mit der Enzyklika, als er sagt, der Staat, die Bürgergemeinde, könne sich nicht allein, nicht von sich aus, an das wahre und wirkliche Maß ihrer Gerechtigkeit erinnern, sich nicht von sich aus zu deren Erfüllung in Bewegung setzen. Sie bedarf dazu, wie die Enzyklika mit Karl Barth etwa meint, der heilsamen, beunruhigenden Gegenwart, der politischen Mitverantwortung der Christengemeinde, der Kirche. Diese gesellschaftsgestaltende Kraft der Kirche, die ihr von ihrem einen Herrn zukommt und sich in ihrer Übernationalität und in ihrem Ruf nach der einen Menschheit dokumentiert, all das meint übrigens auch Pius XII. Mit seinem Wort aus dem Jahre 1946 von der Kirche als dem Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Pacem in Terris steht ganz und gar in diesem Selbst- und Weltverständnis der Kirche. Die Enzyklika ist, wie Kardinal Sünens es vor der UNO formuliert hat, als ein öffentlicher Brief an die Weltöffentlichkeit gedacht, als ein Dialog mit allen Menschen guten Willens. Der Papst vertraut darauf, dass es zwischen den Menschen viel öfter, als man glauben mag, einen gemeinsamen Nenner gibt. Die Enzyklika bietet deshalb, und damit bin ich bei ihrem Inhalt, in ihrem ersten Teil einen Aufruf zur Anerkennung der menschlichen Person in ihrer Würde, in ihren Rechten und Pflichten. Was dabei besonders ins Auge fällt, ist die enge, wesentliche Verknüpfung dieses Fragenkreises, also der menschlichen Würde, menschlicher Rechte und Pflichten, mit der Frage nach der Wahrheit. In Nummer 35, ich zitiere hier nach der deutschen Herder-Ausgabe, heißt es: Das menschliche Zusammenleben gründet dann sicher auf der Wahrheit, wenn jeder seine Rechte und besonders seine Pflichten gegenüber den anderen anerkennt. Demzufolge betont die Enzyklika im Besonderen das Recht auf Wahrheit und die Pflicht zur Wahrheit. Das Recht des freien Suchens nach der Wahrheit, das Recht auf wahrheitsgetreue Information in öffentlichen Angelegenheiten, das Recht der freien Meinungsäußerung, das Recht auf Gottesverehrung nach dem Gebot des Gewissens, das Recht, nicht vorwiegend unter äußerem Druck, sondern aus eigenem Entschluss und in Freiheit zu handeln. Kurzum, nach Ansicht des Papstes ist das Zusammenleben der Menschen, wie es in Nummer 36 und 37 heißt, als ein vordringlich geistiges Geschehen aufzufassen. Societas ad animum pertinens est habenda. Die Ordnung, die im menschlichen Zusammenleben waltet, ist geistiger Art. Sie zu gestalten, gilt dem Papst als eine sittliche Aufgabe, die sittlichen Maßstäben unterliegt. Wir sehen, meine Damen und Herren, in dieser betonten Bezugnahme auf die Wahrheit einen bereits in der klassischen griechischen Philosophie und dann von Augustin und Thomas von Aquin akzentuierten Gedanken wirksam. Nicht allein im materiell Nützlichen, nicht allein darin, dass der Mensch Herr und Eigentümer der Kräfte der Natur ist, nicht der Reichtum der menschlichen Gesellschaft beschlossen. Die vornehmste Weise des Habens liegt vielmehr im Erkennen von Wirklichkeit. Mit anderen Worten, die Gesellschaft lebt von der öffentlich präsenten Wahrheit. Es ist, so sagt Thomas im Kommentar zur nikomachischen Ethik, das Glück des Schauens, Felicitas Speculativa, worauf das ganze politische Leben hingeordnet zu sein scheint. Der zweite Teil der Enzyklika, der sich eng an die Weihnachtsbotschaft Pius XII. Aus dem Jahre 42 anschließt, handelt von der Beziehung Mensch und Staatsgewalt, von deren Begrenzung und Rechtfertigung, die aus der Sorgepflicht der Staatsgewalt für das allgemeine Wohl kommen. Dieser Teil bringt, um wiederum nur einiges herauszugreifen, den die Friedensidee des Papstes charakterisierenden Satz, die Nummer 59, die Menschen könnten in diesem Leben unter keinen Umständen weder ihr Dasein voll ausschöpfen, noch ein vollkommenes Glück erreichen. Pacem in Terris steht damit außerhalb jener Utopien, für die die Frage einer absoluten Verwirklichung von Recht und Frieden immer die entscheidende war. Um das, was der Papst meint, hier einmal mit Karl Friedrich von Weizsäckers Worten zu sagen: Nicht die Elimination der Konflikte, sondern die Elimination einer bestimmten Art ihres Austrages steht als Notwendigkeit an. Und dazu vertraut der Papst so weitgehend auf die Kraft der rechten Vernunft, etwa in Nummer 47 nachzulesen, dass man sich lebhaft an einen anderen Friedensrufer, an Immanuel Kant, erinnert meint, der in der Kritik der reinen Vernunft die eines Philosophen unwürdige, pöbelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung zurückweist. Eine Erfahrung, die, wieder nach Kant, doch gar nicht existieren würde, wenn jene Anstalten zu rechter Zeit nach den Ideen getroffen würden. Wir haben es jedenfalls hier wie dort, bei Kant wie in der Enzyklika, mit einer Konvertibilität der Begriffe spezifisch menschlich und Ordnung halten zu tun. Johannes der 23. ist freilich davon überzeugt, und Sie finden den Text unter Nummer 67, dass es nicht ein für alle Mal entschieden werden könne, welches die angemessenste Art und Weise sei, in der die Staatsgewalt ihre Aufgabe erfüllen solle. Im Rahmen des Möglichen, der wesentlich durch die Reife der politischen Gemeinschaft bestimmt wird, tritt er ein für die Gewaltenteilung, die freie und die offene Gesellschaft, und gibt den Trägern staatlicher Gewalt nur dann das Recht, die Menschen im Gewissen zu verpflichten, wenn ihre Autorität mit Gottes Autorität in Einklang steht und an dieser Teil hat. Das mit dem lateinischen Original zu sagen, si eorum auctoritas cum Dei auctoritate conjungitur eiusque est particeps. Autorität besteht, und damit, meine Damen und Herren, wird ein aus dem ersten Teil bekannter Gedanke wieder aufgenommen, hauptsächlich in einer geistigen Gewalt. Die Beziehungen zwischen dem Einzelmenschen, den gesellschaftlichen Gruppen und der Staatsgewalt müssen deshalb von der Wahrheit bestimmt sein. Wahrheit besagt hier, wo es um das Bonum Commune geht, dass das Gemeinwohl bei aller geschichtlicher Bedingtheit dennoch als ein Ganzes ausgemacht werden kann, wenn man es von der menschlichen Person aus sieht. Und dass dieses Gemeinwohl sich deshalb auch auf den ganzen Menschen erstreckt. Hoc est ad eius tam corporis quam animi necessitatis. Daraus folgert der Papst, dass die Führer des Staates darauf sehen müssen, diesen Wert in geeigneter Weise und in Stufen zu verwirklichen, unter Einhaltung der rechten Wertordnung, recto rerum ordine servatur. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, an dieser Stelle daran erinnern, dass, wie Sie ohnehin wissen, dieser Optimismus Johannes des 23. in Hinsicht auf die rechte Vernunft, die rechte Ordnung der Dinge, den gemeinsamen Nenner, zumindest aller Gutwilligen, dass dieser Optimismus nicht allgemein geteilt wird. So vertritt, um nur einen Namen hier zu nennen, Karl Jaspers die These, das gemeinsame Bewusstsein der Gegenwart lasse sich nur durch Negationen charakterisieren. Den Zerfall der geschichtlichen Erinnerung, den Mangel eines gemeinsamen Grundwissens, die Ratlosigkeit in Bezug auf die ungewisse Zukunft. Allerdings, und ich meine, auch das gibt zu denken, stellt dann auch Jaspers die Arbeit am gemeinsamen Grundwissen als Forderung für die Zukunft auf. Jaspers spricht von Menschen als von einem, der vor Gott und den Möglichkeiten in der Welt steht und so, wie er wörtlich sagt, in mannigfachen geschichtlichen Kleidern sich wesentlich gleich ist. Dieses Wort hätte nun dem Papst sicher als Zeichen jenes guten Willens gegolten, von dem er sich so viel erhofft, weil, wie er wörtlich sagt, die Menschen in unserer Zeit sich immer mehr ihrer eigenen Würde bewusst werden und darauf bestehen, dass die eigenen unverletzlichen Rechte in der Ordnung des Staatswesens gewahrt bleiben. Warum der Weltfriede kommen muss, warum er notwendig geworden ist, lässt sich deshalb in Hinsicht auf den Optimismus des Papstes über dieses sich selbst und der eigenen Würde bewusst werden des Menschen nun nicht mehr ausschließlich aus der Misere des gegenwärtigen Weltzustandes erklären. Gleichwohl bleibt der Papst im dritten Teil der Enzyklika, der von den Beziehungen zwischen den politischen Gemeinschaften handelt, weit von jedem utopischen Optimismus entfernt. Der Papst erinnert in einer Weltsituation, in der der Weltfriede oft nur ein leeres Wort bleibt, die Völker und deren Führer daran, dass anstelle der Furcht das Vertrauen zum obersten Gesetz werden müsse, worauf der Friede sich aufbaut. Nummer 113 bemerkt Johannes dazu: Wir sind entschieden der Meinung, dass das geschehen kann. Handelt es sich doch dabei, nach Ansicht des Papstes, um eine Sache, die von den Gesetzen der gesunden Vernunft befohlen und überdies höchst wünschenswert ist. Auch dazu, meine Damen und Herren, wieder gleichsam als Kommentar ein Wort Karl Friedrich von Weizsäckers aus den Bedingungen des Friedens. Der Weltfriede ist notwendig. Man darf fast sagen, der Weltfriede ist unvermeidlich. Er ist Lebensbedingung des technischen Zeitalters. Soweit unsere menschliche Voraussicht reicht, werden wir sagen müssen, wir werden in einem Zustand leben, der den Namen Weltfriede verdient, oder wir werden nicht leben. Der Papst bekräftigt in der Enzyklika die Lehre seiner Vorgänger, dass auch zwischen den Nationen gegenseitige Rechte und Pflichten bestehen, dass auch die internationale Politik mehr als nur subjektiven Maßstäben unterliegt. An erster Stelle gilt, so heißt es in Nummer 86, dass die gegenseitigen Beziehungen der politischen Gemeinschaften untereinander von der Wahrheit bestimmt sein müssen. Die Wahrheit verlangt aber, dass es darin keine Diskriminierung der Rassen geben darf. Unantastbar und unerschütterlich gilt darum, dass alle Staaten, was ihre natürliche Würde angeht, untereinander gleichgestellt sind. Es kann vorkommen, dass auch unter den Nationen die einen den anderen voraus sind an wissenschaftlichem Fortschritt, an menschlicher Kultur und an wirtschaftlicher Entwicklung. Doch diese Vorzüge, so fährt der Papst fort, erlauben es ihnen keineswegs, zu Unrecht andere zu beherrschen, sondern sollen ihnen vielmehr ein Ansporn sein, mehr zum gemeinsamen Fortschritt der Völker beizutragen. Nicht von Philanthropie, sondern vom Recht ist hier die Rede, so möchte man dazu mit Kants drittem Definitivartikel zum ewigen Frieden sagen. In diesem Zusammenhang macht der Papst sodann Ausführungen zu einem gesunden Nationalbewusstsein gegen einen chauvinistischen Nationalismus, zur Sachlichkeit in der Nachrichtengebung über andere Staaten, über die internationale Zusammenarbeit, wie etwa zur Entwicklungshilfe und vor allem zur Abrüstung. In einer sehr nüchternen Sicht, die freilich das persönliche Engagement nicht verleugnet, häufiger vorkommende Formulierungen wie nicht ohne inneren Schmerz, mit großem Schmerz und ähnliche machen das deutlich. Ich sage in einer sehr nüchternen Sicht, freilich mit persönlichem Engagement, macht sich hier gerade in der Frage der Abrüstung der Papst erneut zum Anwalt der Vernunft. Zunächst handelt es sich in dieser Frage der Abrüstung, wie der Papst wörtlich sagt, um eine Sache, die Vernunft gebietet. Denn wie alle wissen oder wenigstens wissen sollten, die Beziehungen der Staaten untereinander sind ebenso wie die der einzelnen Menschen nicht durch Waffengewalt, sondern nach den Gesetzen der gesunden Vernunft, also nach den Gesetzen der Wahrheit, Gerechtigkeit und der tätigen Solidarität zu regeln. Den typischen Verhaltensweisen der reinen Machtpolitik, Rüstungswettlauf, Isolationismus, Krieg, stehen die Gesetze der gesunden Vernunft gegenüber, die den Krieg als natürliches Mittel politischen Handelns nicht mehr gelten lassen. Die Spielregeln des Friedens erfordern nach Ansicht des Papstes zunächst, dass der allgemeine Rüstungswettlauf aufhört, dass die vorhandenen Waffen vermindert werden, dass Atomwaffen verboten werden, dass alle aufgrund von Vereinbarungen zu einer entsprechenden Abrüstung mit wirksamer gegenseitiger Kontrolle gelangen. So in 112. Wirksam werden diese Abrüstungsmaßnahmen allerdings nur sein, wenn, wie der Papst sagt, dieser Abschied von den Waffen allseitig ist und auch die Gesinnung erfasst. Das heißt, die Furcht und die angstvolle Erwartung eines Krieges aus den Herzen gebannt werden. Wir halten es, so heißt es abschließend zu dieser Frage, für unsere Aufgabe, alle Menschen und besonders jene, die die Staaten lenken, zu bitten und zu beschwören, keine Sorge und keine Mühe zu scheuen, bis endlich der Lauf der menschlichen Dinge mit der menschlichen Vernunft und Würde übereinstimmt. Donec humanarum rerum cursus, cum hominis ratione dignitatique congruat. Politische Gewalt und Gemeinwohl müssen aufeinander abgestimmt sein. Das ist, meine Damen und Herren, die These des Papstes, die vom dritten zum vierten Teil der Enzyklika überleitet. In diesem spricht der Papst von der notwendigen Einschränkung der Souveränität des einzelnen Staates um des universalen Gemeinwohles willen, welches seinerseits zu seiner Abklärung und Durchsetzung ebenso zwingend einer universalen politischen Gewalt bedarf. Kein universales Gemeinwohl ohne universale politische Gewalt. Der Papst folgt mit diesem Hinweis, der unter anderem dem Wirken der UNO hohes Lob zollt, sie keineswegs nur als Notbehelf betrachtet und ihre Mittel weiter verbessert sehen möchte. Der Papst folgt mit diesem Hinweis seiner Lehre von der Universa Hominum Familia, 145. Und er folgt damit einer großen Tradition, die entgegen etwa der Auffassung eines Thomas Morus oder auch der Auffassung Fichtes in seinem geschlossenen Handelstag die Heraufkunft des Friedens gerade nicht in der Selbstabschließung eines Friedenswilligen erblickt, auch eines friedenswilligen Volkes erblickt, sondern in dessen offenem Friedenswillen garantiert sieht. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang eben an die spanischen Theologen des sogenannten goldenen Zeitalters, an Franz von Vitoria und Franz Suarez erinnern, an die Wegbereiter des modernen Völkerrechts, die deutlicher als ihre meisten Nachfahren den ganzen Erdkreis als ein einziges Gemeinwesen, totus orbis aliquomodo una res publica, als eine Einheit auch politischer Natur gesehen haben. Hier klingt bereits der in Kants Schrift zum ewigen Frieden ausgesprochene Gedanke an, es müsse einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund Fœdus Pacificum nennen kann, der vom Friedensvertrag Pactum Pacis darin unterschieden sein würde, dass dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf einmal zu endigen suchte. Meine Damen und Herren, man hat in der Enzyklika Pacem in Terris wohl zu Recht eine Absage an jene Realpolitik gesehen, nach welcher die politisch-militärische Blockbildung in der Welt eine unumstößliche Tatsache und die Annahme von gemeinsamen sittlichen Normen auf beiden Seiten schlechthin utopisch sei. Auch eine vorsichtige Interpretation des fünften und letzten Teiles der Enzyklika kann schwerlich die an der gängigen Zeitkritik gemessen um manche Nuancen positivere Deutung der gegenwärtigen Weltsituation übersehen. Eine Weltsituation, die nach Auffassung des Papstes darin ihre Gefahren, aber auch ihre konstruktiven Möglichkeiten besitzt, dass sie allen Menschen und Völkern gemeinsam aufgegeben ist. Nach Meinung des Papstes leben wir in einem Zeitalter, in dem, so heißt es in Nummer 156, die Menschheit einen neuen Weg begonnen hat. Die Kirche ist, daran ist die Enzyklika keinen Zweifel, ihrerseits bereit, der neuen Weltsituation auf eine vielleicht neue, sicher aber ungewohnte Weise gerecht zu werden und allen moralischen Anstrengungen für den Weltfrieden ein Beispiel zu geben. Gemeint ist hier die Kirche nicht so sehr, zumindest nicht ausschließlich, als Institution, als juristisch verfasste Anstalt, sondern gemeint ist die Kirche in ihren gläubigen Menschen. Für diese wie für alle Menschen legt der Papst in den pastoralen Weisungen des fünften Teiles die, so möchte ich sagen, menschlichen Voraussetzungen des politischen Handelns offen. Wie die Welt hat sich danach auch die Kirche in der Welt von einer Vorstellung von Politik zu lösen, die einseitig am Begriff der Feindschaft, am Freund-Feind-Denken orientiert ist. Dieser Forderung entspricht der Ruf zur unvoreingenommenen Zusammenarbeit mit den nicht-katholischen Christen und mit Nicht-Christen, die, wie es in der Enzyklika heißt, von vernünftigem Denken bestimmt und von natürlich untadeligem Charakter sind. Die Katholiken sollen, so in Nummer 157, andere Auffassungen mit dem gebührenden Wohlwollen prüfen. Sie sollen nicht überall nur auf ihr eigenes Interesse schauen, vielmehr bereit sein, in ehrlicher Zusammenarbeit dort mitzuwirken, wo es um etwas geht, was seiner Natur nach gut ist oder zum Guten führen kann. Man muss ferner, so sagt der Papst, Nummer 158, immer unterscheiden zwischen dem Irrtum und den Irrenden. Denn der dem Irrtum Verfallene hört nicht auf, Mensch zu sein. In der Natur des Menschen geht, und auch das ist wieder eine fundamentale Aussage der Enzyklika, auch nie die Fähigkeit verloren, sich vom Irrtum freizumachen und den Weg der Wahrheit zu suchen. Von da aus gesehen ist es nach Ansicht des Papstes, Nummer 159, durchaus angemessen, bestimmte Bewegungen, die sich mit wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Fragen oder der Politik befassen, zu unterscheiden von falschen philosophischen Lehrmeinungen über das Wesen, den Ursprung und das Ziel der Welt und des Menschen, auch wenn diese Bewegungen aus solchen Lehrmeinungen entstanden und von ihnen angeregt sind. Systematisierte Weltanschauung, so sagt der Papst, ändert sich nicht. Aber Bewegungen unterliegen, weil sie mit den je sich wandelnden Verhältnissen befasst sind, durchaus der Veränderung. So bleibt es denn, wenn wir den Papst hier richtig verstehen, einerseits wohl dabei, dass die souveränen Ideologien geistig grundsätzlich nichts Verbindendes mehr gemein haben. Andererseits vertraut der Mensch, oder sollte man nur sagen, der Papst Johannes, auf die Kraft der Vernunft als einer unzerstörbaren Kraft der Natur und, das darf, weil in 158 deutlich ausgesprochen, nicht verschwiegen werden, auf die Providentissimi Dei Auxilia, auf die Hilfe des vorhersehenden Gottes. Meine Damen und Herren, diese Sicht und Forderung des Papstes werfen ohne Zweifel eine Fülle von Problemen auf, die dann dringlich werden, sobald es um konkrete politische Zielsetzungen und deren Verwirklichung geht. Gerade angesichts dessen bleibt das Anliegen des Papstes überhaupt nur verständlich, wenn man seine Konzeption einer Umkehr des Machtwillens, so möchte ich sie nennen, in ihren letzten Beweggründen versteht. Was etwa Martin Buber im Verhältnis zweier Personen als das Dialogische beschreibt, als die Bereitschaft nämlich, die gemeinsame Situation auch von der Gegenseite aus zu erfahren und so in die Verbundenheit mit dem Mitmenschen und in die Verantwortung für ihn einzugehen, dieses Ausweiten der eigenen Konkretheit versucht Johannes der 23. in den gesellschaftlichen Raum zu übertragen und zu einer Forderung der politischen Ethik zu machen. Aber man beachte wohl, in der gesamten Enzyklika wird nicht vordergründig moralisiert. Es wird in ihr geholfen, Wahrheit zu sehen und zu leben. Für die Enzyklika gilt genau das, was Karl Friedrich von Weizsäcker in seinen Bedingungen des Friedens versucht hat. Ich zitiere hier Weizsäcker und meine genauso Johannes den 23., die beide versucht haben, nicht von ethischen Postulaten auszugehen, sondern von der Vernunft. Der Zusammenhang zwischen beiden ist eng. Wahre Vernunft, auf die Praxis angewandt, setzt sich notwendigerweise auch in ethische Postulate um. Was aber unserer Vernunft die Augen geöffnet hat und, wo wir sie nicht zu gebrauchen wissen, immer wieder öffnet, ist die Stimme der Nächstenliebe, die wir einmal gehört haben. Dieser Stimme, von der Weizsäcker spricht, dieser Stimme verpflichtet, gibt Johannes der 23. bisweilen dann in der Enzyklika jene Zurückhaltung auf, die ihn grundsätzlich aus der Vernunft, nicht aber eigentlich und zuerst aus der Offenbarung argumentieren lässt. So stehen vornehmlich in diesem fünften Teil der Enzyklika Worte wie die folgenden: Es wird gewiss kein Friede in der menschlichen Gesellschaft herrschen, wenn er nicht zuerst im Herzen eines jeden Wohnung nimmt. Deshalb stellte der heilige Augustinus an den Menschen die Frage: Wird dein Geist fähig sein, deine Leidenschaften zu besiegen? Und weiter unter Hinweis auf Epheser 2,14: Christus ist unser Friede, er hat das Getrennte vereint. Und schließlich, dass die menschliche Gesellschaft so weit als möglich ein Abbild des Gottesreiches werde, dazu braucht es dringend der Hilfe des göttlichen Geistes. Alles in allem, die Enzyklika will, wenn ich sie recht verstehe, unabhängig von der auch in der Enzyklika versuchten Lösung von Einzelproblemen, im Letzten und im Ganzen eine Vorentscheidung für jedes politische Denken und Handeln herbeiführen, eine Vorentscheidung, hinter die man nicht zurück kann. Musste die Enzyklika deshalb geschrieben werden? Mir scheint, zur Beantwortung dieser Frage kann neben mancherlei anderen Überlegungen auch der Hinweis Helmut Schelskis dienlich sein, dass, zitiere, zur moralischen Beherrschung der industriell-technischen Gesetzlichkeiten unseres Daseins nur ein ihnen in den Fundamenten gegenläufiges Handlungs- und Wertsystem imstande sein wird. Thank you.